sehr schön, wieder mal da zu sein. Heute Morgen, als ich auf Dahingen rausgefahren bin, da haben die richtig schönes Wetter gehabt, blauer Himmel. Und ich in Truttiken bin aus dem Schneegehudel rausgekommen, man glaubt es fast nicht. Es war wirklich sehr überraschend gewesen, das Wetter. Ich kann es nicht so gerne, wenn ich friere. Darum habe ich vor ein paar Monaten im Internet eine Entdeckung gemacht. Und zwar ist mir dort eine Jacke angepriesen worden, eine Winterjacke mit integrierter Heizung. Ja, die kann man dann so an einer Powerbank anschliessen und dann tut die heizen. Wie cool ist das, oder? Du musst nie mehr kalt haben, egal wie hudelig es draussen auch ist. Ich habe gedacht, so eine muss ich haben. Und ja, ich bin ein bisschen ein Werbeopfer, ich weiss, fallen leicht auf so Sachen nie. Und habe dann angefangen zu vergleichen. Online, wo gibt's verschiedene so Jacken, welches ist die beste Qualität, wo gibt's das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und habe dann auch natürlich Bewertungen gelesen und habe mich dann am Schluss unendlich für das schönste und das beste Modell entschieden, habe das angeklickt, bestellt, bezahlt und gewartet. Und gewartet und gewartet. Und bis heute ist die Wärmeheizjacke einfach nicht angekommen. Ich denke so, was ist das für eine Frechheit? Ich habe es bestellt, ich habe es gezahlt. Das ist jetzt auf einer Internetseite, wo ich auch schon andere Sachen bestellt habe und bekommen habe. Also, was ist los? Das ist ja, also das ist ja zum Verrücktwerden. Und ich weiss nicht, wem von da rein ist es auch schon mal so gegangen, dass du etwas bestellt hast und es ist nicht angekommen. Oder es ist nur zum Teil angekommen oder es ist defekt angekommen. Irgendjemand schon mal erlebt? Super nervig, oder? Mega nervig. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wenn Jesus eigentlich der Eigentümer ist von allen Menschen, er ist ja der Vater von allen Menschen, er hat uns designt und er hat uns zurückgekauft, er hat uns bestellt, er hat einen hohen Preis gezahlt für dich und für mich. Der grösste, der höchste Preis, der jemals auf Erden gezahlt worden ist für irgendetwas, hat er für dich gezahlt. Und meine Frage ist, was kommt er über mit dir? Wenn er dich bestellt hat, wenn er dich gezahlt hat, was kommt er über? Kommt er ein Teil über von dir? Oder hat er dich schon ganz? Und ich möchte mit euch zusammen eintauchen in eine Geschichte, die euch wahrscheinlich den meisten bekannt ist, aber sowas von spannend und mega, mega tief auch. Und zwar im 1. Mose 22 lesen wir vom Abraham. Eine schwere Prüfung für Abraham. Ab Vers 1. 1. Mose 22, Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er »Der Herr versorgt«. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu. Ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Krasse Geschichte, oder? Der Abraham kommt das Versprechen über, dass seine Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel sollen werden. Und er kommt das Versprechen über mit dem Sohn, wo er mit 99 noch gezeugt hat, ja? Wo ein riesen Wunder ist. Wo völlig unerwartet gekommen ist und Gott sagt, aus dem wird einmal ein riesen Volk, mein Volk, entstehen. Das ist schon noch krass. Dass nachher Gott genau das fordert. Ich meine, der Abraham hat schon vorher selber probiert. Er hat das Versprechen gehabt von Gott und hat dann mit der Dienerin von seiner Frau den Ismael gezeugt, weil sie denkt, jetzt müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Ich werde langsam alt. Und ist dann der Ismael auf die Welt gekommen, quasi der selber bastelte Sohn, ja, wo sie selber probiert haben, irgendwie etwas anzubügen. Und aus dem heraus ist nachher der Islam eigentlich entstanden. Also sehr spannend eigentlich, was aus dem entsteht, was wir selber aus eigener Kraft probieren zu machen und was auf der anderen Seite aus dem entsteht, was Gott schenkt. Gott hat ihm also den Isaak geschenkt und nennt ihn sogar seinen einzigen Sohn, ja, obwohl er eigentlich noch einen anderen hat. Und fragt oder beauftragt ihn, den zu opfern. Ich meine, das ist eigentlich etwas, wo ja gegen Gottes Gesetz geht. Du sollst nicht töten, oder? Klar, das hat es dort noch nicht so offiziell gegeben, aber es ist schon noch krass, dass Gott so etwas fordert und es steht nicht geschrieben, dass der Abraham zögert hätte oder Rückfragen gestellt hätte. So, hey Gott, also, hast du das wirklich gut überlegt? Das ist doch dein Versprechen. Ich finde es erstaunlich, mit was für einer Hingabe und was für einem Gehorsam, mit was für einem Vertrauen, dass der Abraham da handelt. Ein Riesenglaube. Es steht dann im Hebräer in dieser Liste der Glaubenshelden geschrieben, dass der Abraham nicht daran zweifelt hätte, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken könnte. Obwohl es das bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nie vorgekommen ist. Es ist schon noch gewaltig. Und dann geht er also mit kompromisslosem Vertrauen seinem Sohn dorthin und es kostet ihn alles. Es ist die totale Hingabe. Und spannend ist, der Sohn, der Isaak, der trägt das Feuerholz für seine eigene Hinrichtung auf den Berg hoch. Auf den Berg hoch, wo Gott ihm genannt hat. Und spannenderweise ist genau der Berg heute der Tempelberg, wo eines Tages der Tempel von Gott darauf errichtet worden ist. Das ist der Berg, ja, wo nachher Jerusalem drumherum entstanden ist. Und es ist das gleiche Gebirge wie der Berg oder der Erhebung Golgatha da drinnen liegt. Und spannend, was ich dort gelesen habe, ist ja, wo der Isaac fragt, du Papi, wir haben Feuer, wir haben Holz, aber wo ist das Opferlamm? Und der Abraham sagt, Gott wird schon für ein Lamm sorgen, für ein Opferlamm sorgen. Aber was sie später finden, ist nicht ein Opferlamm, sondern ein Widder. Sie tun nicht ein Lamm opfern dort, sondern ein Widder. Das heisst, das richtige Opferlamm wird noch kommen. Durch die prophetische Aussage, die da der Abraham vielleicht unwissend sogar vor sich gegeben hat. Und wir lesen dann, dass Jahrtausende später genau an der gleichen Stelle tatsächlich das perfekte Opferlamm gekommen ist. Ich glaube wirklich, dass die Geschichte von Abraham und dem Isaac so eine Vorprojektion darauf ist, auf das, was wirklich noch gekommen ist, was ja wirklich Gott mit Jesus wunderbar denn da hat. Gott hat am Abraham quasi die Vision gegeben oder die Zusage, das Versprechen gegeben, dass seine Nachkommen wie Sand am Meer werden und alle Welt durch das gesegnet wird. Und Jesus hat er den Auftrag gegeben, dass alle Menschen gerettet werden, die an ihn werden glauben. Und so hat auch Gott seinen einzigen Sohn geschickt. Wie der Abraham einen einzigen Sohn quasi gehabt hat. Und der einzige Sohn, Jesus Christus, ist in genau gleichem, schon fast blindem Gehorsam und totaler Hingabe, hat sich alles kosten lassen und hat sein eigenes Holz für seine Hinrichtung auf den gleichen Berg getragen, wie der Isaac damals, tausende Jahre vorher. Und dort wird er hingerichtet. Der Isaac ist nochmal drumherum gekommen, aber Jesus ist tatsächlich hingerichtet worden und die ganze Verheißung ist wahr geworden. Dort am Kreuz, dort hat er alle Schuld von der ganzen Menschheit auf sich genommen und hat ein für allemal das perfekte Opfer dargebracht. Dort ist er entblößt worden. Die Kleider sind ihm vom Leib gerissen worden. Von seinen eigenen Menschen, die er gemacht hat. Und hat all die Scham von uns Menschen auf sich genommen. Und hat sie dort am Kreuz getragen. Er hat all die Angst, wo wir vielleicht drinnen gefangen gewesen sind, hat er zu Blut und Wasser geschwitzt. Und hat die Angst besiegt. So dass er nach dem Kreuzestod und seiner Auferstehung uns anstatt Schuld, Scham, Angst in einem wunderbaren Austausch kann Vergebung anbieten, kann er wiederherstellen, kann uns Macht geben, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen. Vollmacht, ja. Das ist also eine wunderbare Geschichte, oder? Wie Jesus den Tod besiegt hat, wie er ein Opfer geworden ist. Wie er sich alles kosten lassen hat und Gott total vertraut hat. Und wenn man jetzt das auf uns heute projiziert, was haben wir für einen Auftrag? Jesus hat uns gesagt, macht zu Jünger alle Nationen. Das ist auch ein ziemlich grosser Auftrag, eine ziemlich grosse Verheißung. Und ich frage mich, inwiefern sind wir gehorsam. Was darf es uns kosten? Weil für Jesus und für den Abraham könnte ich mir vorstellen, dass es nicht locker gewesen ist, dass es nicht einfach gewesen ist. Dass es nicht, dass es jetzt bequemere Wege gegeben hat oder dass sie sich hätten können zurückhalten lassen von ihrer Angst. Aber was darf unsere Verheißung, unser Auftrag uns kosten? Wie weit sind wir gehorsam? Der Abraham hat sich seine ganze Zukunft, seine ganze Verheißung kosten lassen. Er hat das auf den Opferaltar gelegt, was eigentlich all die Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, seine ganze Zukunft, hat er auf den Altar gelegt und gesagt, okay Gott, was immer du forderst, ich gib's. Und Jesus am Kreuz hat alles, was er gehabt hat und gsi ist, hat er ans Kreuz nageln lassen, hat sich alles kosten lassen. Und ich frage mich, was ist denn unsere angemessene Antwort darauf? Was kommt Gott über mit uns, wenn er so eine Heizjacke bestellt hätte, ja? Und ich habe mir dann so vier Bereiche in meinem Leben aufgeschrieben, wo ich etwas anvertraut bekommen habe. Und mich dann gefragt, was gebe ich? Was bin ich bereit zu geben? Zum Beispiel im finanziellen Bereich. Ich meine, der zehnte Teil ist ja eigentlich weit verbreitet, dass wir 10% von dem, was wir an Einnahmen haben, Gott abgeben. Aber eigentlich, wenn ich das so vergleiche mit dem, was Jesus gegeben hat, mit dem, was der Abraham bereit ist, zu geben, ist es ja eigentlich lächerlich. 10%. Ist ja lausig, oder? Eigentlich. Eigentlich gehört ja alles Gott. Und ich weiss noch, der Moment, wenn ich mit 18, 19 den Bibeltext gelesen habe, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, was muss ich machen, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus sagt ihm, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Ich dachte, wow, krass. Der Typ war nicht bereit, das zu geben, das zu opfern und ist traurig weggelaufen. Und Jesus ist ihm nicht nachgerannt und hat gesagt, ja, okay, komm, machen wir mal 50%. Oder ja, wir finden schon einen Kompromiss, oder? Er hat ihn einfach ziehen lassen. Ich dachte, wow, schon noch krass. Aber zum Glück hat er das nur dem einen reichen Jüngling gesagt, weil dem sein Herz ist ja dran gehangen, oder? Hat er das nicht allen Jüngern gesagt? Und ich dann so dachte, ja, aber was wäre, wenn er es mir sagen? Und ich habe das so 2-3 Wochen mit mir umgedreht, die Frage, würde ich traurig weglaufen oder wäre ich bereit, alles zu verkaufen und herzugeben? Wenn Jesus das von mir fordern würde. Und ich weiss noch, ich habe so gerungen und ich habe nicht traurig weglaufen. Und irgendwann bin ich zum Punkt gekommen. Ich meine, 18, 19 haben wir zum Glück noch nicht so viel, oder? Das ist noch einfach. Hat dann alles, was ich besessen habe, quasi ab 0 Franken auf Ricardo gestellt und versteigert mit einem riesen 55 Zoll Fernseher. Das war damals krass gewesen. Meine mega DVD-Sammlung, meine Musikanlage, die so viel mir bedeutet hat. Einfach alles außer mein Bett habe ich dort, was irgendwie von Wert hatte, auf Ricardo gestellt und habe es dann versteigert. Und mit dem Erlös habe ich dann so 100 Franken Gutscheine beim Migro gekauft und habe es zusammen mit einem neuen Testament quasi an der Langstrasse an Zuhälter und Prostituierte verschenkt. Und hey, die sind so überwältigend gewesen, aber am meisten befreit und glücklich bin, glaube ich, gewesen. Es ist so ein cooles Erlebnis gewesen, zu merken, wie befreiend das kann sein, wenn man das Gefühl hat, Gott redet zu einem und man ist gehorsam. Es ist so, wow, ich will mehr von dem. Und seitdem weiss ich, dass das Gott du nie kannst überbieten. Ich meine, es ist nicht lang gegangen und da habe ich all das, was ich verkauft habe, habe ich noch viel besser geschenkt bekommen. Es war wirklich krass gewesen, obwohl ich es ja nicht wegen dem gemacht habe. Aber ich dachte, ja Gott, das wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen. Ich meine, ich habe ein gutes Leben, auch ohne das. Aber Gott kann man nicht überbieten, auch nicht im finanziellen Bereich. Ich glaube wirklich, dass es ein Segen drauf liegt, wenn wir bereit sind, ein Opfer zu geben, das uns wirklich etwas kostet. Bereit sind, gehorsam zu sein und sagen, ja, was immer du mir sagst, ich mache es, ich bin bereit, alles zu geben und nicht mein Herz dran zu hängen. Oder im Bereich Talent. Habe ich mich auch gefragt, was bin ich bereit, Gott zu geben? Ich weiss noch, den Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe, da habe ich ihm gesagt, Gott, ich mache alles für dich. Ich gehe von mir aus auf Afrika, gehe Brunnen graben oder was immer du für Pläne für mich hast. Ich mache es ausser etwas. Von Leuten reden, das mache ich nicht. Weil ich mag mich zurückerinnern, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen mit etwa 100 Mitgliedern, alle haben sich gekannt und so. Und dann hat mich der Pastor, der mich nicht kennt, hat mich mal aufgerufen und hat... Also, wir hatten so ein Wanderpredigersystem. Und der hat mich aufgerufen, um den Bibeltext vorzulesen. Und ich bin so aufgeregt gsi, so nervös gsi. Ich bin dort auf die Kanzel, habe angefangen, den Bibeltext zu lesen. Und ich bin immer nervöser geworden. Und meine Stimme ist mir immer mehr verreist, so dass ich irgendwann gestockt habe, ganz müssen aufhören zu lesen, angefangen habe zu brüllen. Und runtergegangen bin vom Kanzel und jemand anders hat müssen den Bibeltext fertig lesen. Und das ist so ein einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich gesagt habe, Gott, ich mache alles für dich, außer das. Das mache ich nie wieder. Und ja, ich durfte daraus lernen, bei Gott kommt das, funktioniert das nicht so gut. Dass man sagt, der Teil vom Kuchen darfst du haben, aber das da, nein, das nicht. Das löst irgendwie wie so ein Alarmglöckchen im Himmel aus, wo er sagt, ja, warte nur, ich führe dich genau in das hinein und du wirst es schlussendlich sogar noch lieben. Ja, darum auch im Bereich von Talent. Was immer Gott mit uns darf machen, lass uns. Sage Gott, was immer es ist, ich stehe dir zur Verfügung. Auch wenn ich das Angst habe davor, wenn ich mich nicht fähig fühle davor, aber du darfst mich brauchen, wie immer du willst. Also jetzt haben wir gehabt, Bereich Finanzen, Bereich Talent. Wie ist denn mit dem Zeitlichen, mit dem Bereich Zeit? Wie viel Zeit darf Gott von uns beanspruchen? Wenn der 10. Teil von der Zeit, das wären, was wäre das? 2,5 Stunden knapp pro Tag, oder? Das ist noch viel, hey. Ja, für mich, ich finde schon eine Stunde beten pro Tag, fände ich sehr viel. Ja? Also, das kostet mich etwas. Das ist so, wow, es braucht wirklich Planung und Disziplin, ja? Wenn ich auch im zeitlichen Bereich Gott ganz zur Verfügung stehen. Und wir haben letztens in der Wohngemeinschaft, in der WG, wo ich lebe, haben wir ein 24-Stunden-Gebet gemacht, wo wir einfach als WG probiert haben, einen ganzen Tag lang durchzubeten. Und ich hatte dann auch meine Schichten gehabt. Und ich mag mich zurückerinnern, es ist so cool gewesen, in der Nacht, mitten in der Nacht aufstehen, 2 Stunden lang zu beten. Und ich bin so wach gewesen und ich habe wirklich angefangen, Listen durchzubeten, angefangen aufzuschreiben und bin so in den Flow reingekommen, dass ich erst gerade richtig angefangen hatte. Da ist schon nach 2 Stunden der nächste Mitbewohner da gestanden und hat gesagt, hey Mann, sorry, du musst jetzt gehen, ich löse dich ab. Und ich so, nein, nicht schon jetzt, das ist irgendwie so etwas Göttliches gewesen, so etwas Cooles. Ich hatte dann zu gutem Glück am Tag nochmal 2 Stunden gehabt, wo ich so auf den Hügel gegangen bin und gebetet habe für verschiedene Menschen. Und immer Gott gefragt habe, was denkst du über diese Person, was möchtest du dieser Person sagen? Und dann quasi innerhalb von 2 Stunden für 22 verschiedene Leute gebetet habe und ihnen gerade so eine WhatsApp-Sprachnachricht einmal gemacht habe, wo sie ermutigt haben und ihnen irgendetwas weitergegeben habe, wo Gott mir aufs Herz gelegt hat für sie. Und das ist so krass gewesen, was da auch zurückgekommen ist von Menschen, die noch gar nicht mit Gott unterwegs sind. Und ich habe gedacht, wow, das ist so cool. Zeit mit Gott zu verbringen ist so ein Abenteuer, so ein Privileg, so etwas Schönes. Ich will das viel öfters machen, aber das ist jetzt ein Punkt, da bin ich noch so schlecht drin. Da bin ich noch, ja wirklich, noch nicht mal beim 10. Teil von der Zeit, die Gott mir schenkt. Und da wirklich, da habe ich noch viel, viel Potenzial und Luft nach oben. Und ich sage, es ist eigentlich lausig. Lausig, wie selten ich mit Gott in Kontakt bin, wenn er sagt, betet allzeit. Hört nie auf zu beten. Ich glaube, ich muss mir irgendwie so ein Wecker alle 10 Minuten oder so stellen, dass wir erinnern, mit Gott in Kontakt sind. Was weiß ich, wenn ihr eine gute Idee habt, sagt es mir. Hey. Ich habe noch einen 4. Bereich aufgeschrieben. Wie ist es denn im Bereich geistliche Nachkommen? Gott hat am Abraham gesagt, er wird Nachkommen haben wie Sand am Meer. Er hat Jesus gesagt, es werden alle gerettet werden, die an ihn glauben. Und er hat uns gesagt, macht zu Jünger alle Nationen. Wie viele geistliche Nachkommen hast du? Wie viele Menschen hast du dürfen zum Glauben führen? Und wenn ich mein Leben so anschaue, dann denke ich so, warte mal, wie viele Menschen habe ich dürfen zu Jünger machen?
Klar, jetzt können wir sagen, ja, also das ist Gottes Wirken, das ist Gottes Frucht, oder? Da können wir nichts dazu beitragen, oder? Aber eigentlich ist es ein Auftrag an uns. Machen zu Jüngern alle Nationen, wo Gott uns gegeben hat. Natürlich wirkt er es, aber ich glaube, wir dürfen da auch aktiv werden und sollen aktiv werden und unseren Teil dazu beitragen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht, nicht zufrieden mit der Anzahl von Menschen, die durch mich zum Glauben gekommen sind. Ich denke so, das ist eigentlich lausig. Das ist, also das, wenn man die ganze Welt, wenn sie sehen, wo Jesus nachfolgt, dann ist das einfach noch zu wenig. Ja, dann ist das zu wenig. Dann sehne ich mich und wünsche ich mir mehr Menschen, die durch mein Leben zum Glauben finden. Und gerade in dieser Corona-Zeit ist es ja herausfordernd. Ist es doppelt schwierig, oder? Mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich habe darum einfach gebetet, Gott, keine Ahnung, wie ich soll mit Leuten in Kontakt kommen während dieser Pandemie. Bitte schick doch du mir Leute, die einfach offen sind und vorbereitet sind, dass ich so jemanden zum Glauben führen darf. Und das sind immer die coolen Gebete. Ich glaube, so Gebet erhört Gott ganz gern. Und es ist nicht lang gegangen. Da schreibt mir ein junger Mann aus Schaffhausen. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr mit dem. Schreibt er mir: Manuel, ich habe geträumt. Ich habe eine helle, weiße Gestalt gesehen. Sie hat zu mir gesagt, ich führe dich aus der Finsternis ins Licht. Ich glaube, das war Jesus. Aber weshalb träume ich von ihm, wenn ich gar kein Christ bin? So mit K geschrieben. Ich dachte so, wow, cool. Gott, das könnte wahrscheinlich so ein Mensch sein, wo du jetzt ihm begegnet bist im Traum. Und wir sind dann weiter in Kontakt gewesen. Und dann schrieb er mir weitere Träume, die er gehabt hat. Und ich lese euch gerne einen vor. Es ist wirklich der Wahnsinn. Dann schrieb er mir: Du bist wirklich sehr nett gegenüber zu mir. Übrigens, gestern sah ich Jesus wieder im Traum. Ich war am Meer auf einem Boot mit der kaputten Segel. Es gab eine große Flut und war extrem stürmisch. Es war dunkel. Dann kam er mit dem Licht. Nachdem ich ihn sah, ist das Wetter wieder sonnig geworden. Ich sah, er kam mir gegenüber auf dem Meer, lief er, und er hat mich mitgenommen an einen anderen Ort. Der Ort war ganz interessant. Dort könnte ich unter Wasser atmen, die Berge waren aus Gold und die Bäume hatten ganz ungewöhnliche Früchte. Dann, nachdem er gelächelt hat, ist er gegangen. Krasser Traum, oder? Und ich habe mich dann vor über einer Woche mit ihm getroffen und er hat mir weitere Träume erzählt und ich konnte ihm aus der Bibel zeigen, dass das steht in der Bibel, was er geträumt hat. Wirklich fast eins zu eins. Und er hat gesagt, weißt du, Manuel, ich liebe diesen Jesus, den ich da im Traum begegnet bin und ich suche Gott schon so lange. Und ich habe gemerkt, wow, der Typ ist sowas for ready. Und er hat dort am Rhein sein Leben Jesus übergeben. Und eigentlich hätte er heute mitkommen dahin und seine Geschichte erzählen. Leider ist er jetzt in Quarantäne. Aber ich bin schon gespannt, ja, wie Gott ihn wird weiterführen. Und auch, ja, weitere Menschen durch ihn werden zum Glauben finden. Und ich finde das so schön, wie Gott das braucht und beantwortet, wenn wir sagen, ja, brauch mich. Ich bin bereit dazu, auch aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und deshalb möchte ich schliessen mit dem Bibelvers, wo im Römer 12, Vers 1 steht: Weil ihr gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Deshalb, Freunde, lass uns selber auf den Opferaltar legen. Mit allem, was wir haben und sind. Und all in gehen. Und wirklich eine Antwort darauf bereit haben, wenn Gott uns fragt: Hey, ich habe dich bestellt, ich habe dich gezahlt, was komme ich über mit dir?